SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Sarah Sassou. Schön, dass Sie dabei sind. Diese Woche gab es in den Buchhandlungen neuen Lesestoff. Papst Franziskus Autobiografie ist veröffentlicht worden, zeitgleich in 80 Ländern. Der Titel, der ist kurz und knapp. Hoffe heißt das Buch und nach Angaben des Verlages sollte es ursprünglich erst nach Franziskus Tod veröffentlicht werden, aber dann hat es sich der Papst doch anders überlegt. Andreas Bartlock ist Theologe, Jesuit und ehemaliger Chefredakteur der Kulturzeitschrift Stimmen der Zeit. Er hat das Buch gelesen. Herr Bartlock, mit Freude oder haben Sie sich durchgezwungen?
Mit Freude, ich habe es verschlungen in 2 Tagen. Ich hatte schon vieles über Franziskus gelesen, Biografien von Daniel Deckers, von Massimo Borghesi. Und ich war einfach neugierig, was ist denn jetzt wirklich neu daran? Allerdings fiel mir schon auch auf, es gab ja letztes Jahr schon ein Buch Leben, meine Geschichte in der Geschichte, wo der Papst dem Journalisten Fabio Marchese sein Leben erzählt hat und weltgeschichtliche Ereignisse mit seinem Leben verbindet. Von daher war ich einfach neugierig, was ist denn nun neu darin?
Und was ist denn neu drin? Also ich habe gelesen, der britische Vatikanexperte Austin Ivory zum Beispiel, der sagt, das ist aufgewärmtes, bereits veröffentlichtes Material, was der Papst Franziskus dann nochmal zusammengefasst hat. Andere empfinden die Inhalte vor allem so, wo es um das Persönliche geht, aus dem Leben von Franziskus, als er eben noch kein Papst war, als sehr emotional. Wie sehen Sie das denn?
Es ist sehr emotional und man muss schon sehen, also Ivere hat nicht ganz Unrecht. Vieles ist längst bekannt, also dass er ein Mädchen angebetet hat, dass er jetzt mit Namen nennt, dich oder keine will ich heiraten und bau dir ein Haus. Aus seinen allen Lebensjahrzehnten sind viele Namen genannt, nur er erzählt halt jetzt doch aus dem Rückblick eines 88-jährigen Menschen, der jeden Tag sein Leben beenden kann. Er ist ja auch spürbar gesundheitlich angeschlagen und dadurch kriegt schon Testaments- oder Vermächtnis-Charakter. Und gleichzeitig mir wurde neu bewusst, wie sehr ihn sein Migrationshintergrund geprägt hat. Also dass die Großeltern mit dem Vater aus Italien, aus dem Piemont nach Argentinien emigriert sind. Es beginnt ja sehr literarisch, poetisch, dass das Schiff, auf dem die kommen sollten, ein Ozeandampfer, sogenannte italienische Titanic, untergegangen ist und die Großeltern waren nicht auf diesem Schiff, wo sie schon gebucht hatten, weil sie noch nicht ihren ganzen Besitz verkaufen haben können im Piemont. Also, und da sagt er, wenn die auf diesem Schiff gewesen wären, dann gäbe es mich nicht. Es war so sozusagen fast eine Todeserfahrung. Ja, und dann redet er vor allem, was die ersten Lebensjahrzehnte angeht, sehr persönlich. Wie ist er in dieser Familie groß geworden? Der Vater hat nie Italienisch geredet, immer nur Spanisch. Er ist in einem Stadtteil in Buenos Aires aufgewachsen, Flores, wo es einen multiethnischen, multikulturellen, multireligiösen Hintergrund gab, was dann erklärt, warum er keine Kontaktschwierigkeiten oder hat mit Juden, mit Muslimen, mit Andersdenkenden. Er nennt Lehrerinnen und Lehrer alle mit Namen und so baut er auch kleine Denkmäler für Menschen auf, die eben nicht in der Weltpolitik eine Rolle spielen, aber in seinem Leben bedeutsam waren. Wie auch seine Oma Rosa, deren geistliches Testament er in seinem Brevier aufbewahrt.
Der Vatikanexperte Ivory, der sagt ja auch, wichtige Zeitabschnitte aus dem Leben von Papst Franziskus seien aber ausgelassen worden und das seien ausgerechnet die Abschnitte, über die man hätte Rückschlüsse ziehen können, wie er sein Pontifikat jetzt gestaltet hat. Sehen Sie das auch so?
Nein, das sehe ich nicht so scharf. Ich meine, er macht ja tatsächlich Kommentare. Es ist ganz aktuell bis zur Weltsynode Oktober 24. Da bezieht er sich auf das Abschlussschreiben und da ist eine sehr brisante Aussage. Die Frage des Frauendiakonats ist offen, ist nach wie vor offen. Die ist nicht erledigt, wie es andere behaupten. Oder er sagt, Synodalität ist keine Mode, es ist eine Haltung, ein Stil, den wir in der Kirche lernen müssen, wo mir dann auch klar wird, die gruppendynamische Erfahrung der Synodalen im Oktober 23 und 24, die lässt sich nicht eins zu eins jetzt auf Bistümer, auf Pfarren, auf Dekanate übertragen, aber dort geht der Lernprozess noch los. Und eine andere ganz, ganz starke Stelle ist seine Bemerkung über Traditionalismus, über die alte Liturgie auf Latein, wo er wirklich sagt, es ist kurios, diese Faszination des Unverständlichen und dass die so viel Interesse bei jüngeren Priestern erweckt, die Wänder, die Stickereien, die Spitzen, die Stolen. Und da sagt er, das ist keine Freude an der Tradition, sondern zur Schaustellung von Klerikalismus. Keine Rückkehr zum Heiligen, sondern sektiererische Modernität. Liturgie ist kein Selbstzweck, sondern die muss mit pastoraler Tätigkeit verbunden sein. Das ist eine ganz scharfe Kritik. Und da merkt man, der Mann ist nach wie vor geistig sehr präsent. Und das andere sehr aktuelle aus meiner Sicht, er kommentiert durchaus Reaktionen, etwa auf sein nachsynodales Schreiben Amoris Laetitia, das die Familiensynoden zusammenfasst, oder auch die Erklärung Fiducia Supplicans vom Dikasterium für die Glaubenslehre, die Segnung von gleichgeschlechtlich Lebenden und Liebenden, geht auch auf seine Herz-Jesu-Enzyklika ein. Und da finde ich, ist es schon wichtig, wenn wir lesen können, wenn ein korrupter Unternehmer gesegnet wird, regt sich niemand auf. Aber wenn der Papst zwei Schwule segnet oder Geschiedene anschaut, dann gibt es sofort einen Eklat oder einen Skandal wird daraus gemacht. Und das ist eine pastorale Heuchelei. Und diese Offenheit, diese Direktheit, die schätze ich sehr. Und die ist jetzt eben in dieser Autobiografie, ob es nun eine selbstgeschriebene ist oder eine diktierte, ob es eine päpstliche Heldengeschichte ist, wie jemand meinte oder nicht, das ist schon sehr dicht zusammengefasst und aus meiner Sicht beeindruckend. Hm.
Er äußert sich ja nicht nur kirchenpolitisch, sondern auch weltpolitisch, ne? Also der Konflikt im Nahen Osten ist ja auch, nimmt ja auch Raum ein in seiner Autobiografie.
Er nimmt Raum ein und das ist dann auch seine Lesart. Natürlich sympathisiert er mit den Geiseln, zeigt Mitgefühl, das war ein Terrorüberfall der Hamas. Und gleichzeitig fragt er auch, was passiert da jetzt im Gaza? Diese Verwüstungen, die dort stattfinden. Und dort ist das Detail auch ganz wichtig. Der katholische Pfarrer in Gaza ist ein Argentinier, den er persönlich kennt, mit dem er auch persönlich Kontakt hat. Oder politisch erinnert daran, dass er sich ja, was noch nie ein Papst gemacht hat, einfach zum russischen Botschafter am Heiligen Stuhl begeben hat, in der Via della Conciliazione, um zu sagen, das muss aufhören in der Ukraine. Da ist er sehr spontan. Diese Dinge sind alle bekannt, aber die jetzt nochmal zwischen zwei Buchdeckeln so komprimiert lesen zu können, das ist ganz gut, oder dass er daran erinnert, er hat die Kardinäle Czerny, Krajewski, Zuppi auf Missionen geschickt in die Ukraine, nach Washington, nach Peking, nach Moskau. Und da merkt man schon, er ist einer, der sehr teilnimmt am Weltgeschehen.
Eine klare Leseempfehlung, höre ich so raus?
Ja, und zwar einfach auch aus Respekt vor einem 88-Jährigen, dessen 12 Pontifikatsjahre, die es ja bald sind, sehr dicht waren. Er sagt ja selber am Beginn, das waren ein Leben in der Spannung, sagt er. Ja, und das ist ihm schon bewusst, dass er sozusagen in die Zielgerade geht. Und da wird dann schon auch deutlich, neben diesen Bemerkungen, ich bin ein Sünder wie jeder Mensch, ich habe viele Fehler gemacht, das hört man ja auch nicht von jedem Papst, dass es ein sehr alter Mensch ist, der damit rechnet, dass es jeden Tag aus sein kann.
Und seine Hinterlassenschaft ist unter anderem die Autobiografie, die jetzt herausgekommen ist. Ich habe mit dem Theologen Andreas Bartlock darüber gesprochen. Vielen Dank, Herr Bartlock.
Bitte, sehr gerne.
Eisbaden, das soll ja gut für die Gesundheit sein, das Herz-Kreislauf-System anregen. Also für mich ist das kein überzeugendes Argument. In Russland, da hat man einen ganz anderen Umgang mit Kälte, weil es dort eben ziemlich lang, ziemlich kalt ist. Dann sind sogar Flüsse zugefroren und mittlerweile hat sich dort der Brauch durchgesetzt, dann Löcher in die Eisfläche zu schlagen und ein Bad zu nehmen. Aber das Ganze hat einen spirituellen Hintergrund, das Theophaniefest im Januar. Dann gedenken die orthodoxen Christinnen und Christen in Russland der Taufe Jesu. ARD-Reporter Stefan Lack war dabei.
Beim Theophaniefest gedenken die orthodoxen Christen in Russland der Taufe Jesu und der Offenbarung der Dreifaltigkeit nach seiner Taufe. Im vergangenen Jahr rief das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, die Gläubigen dazu auf, an diesem Tag ihren Glauben zu stärken.
Ich gratuliere Ihnen allen herzlich zum schönen Theophaniefest. Der Herr ist der Welt erschienen. Es gibt nur eine Möglichkeit und eine Kraft, die Gegenwart Gottes in unserem Leben sicherzustellen. Das ist unser Glaube. Und deshalb sind wir heute wie an keinem anderen Tag dazu aufgerufen, unseren Glauben und unsere Frömmigkeit zu stärken. Vielleicht sollten wir einige Momente in unserem Leben noch einmal reflektieren und überlegen, was vielleicht wirklich sündhaft und erschwerend für unser Leben und seine Umstände ist. Möge uns der Herr dabei helfen.
An vielen Orten Russlands werden Gottesdienste in der Nähe eines fließenden Gewässers abgehalten. Priester segnen das Wasser, das von den Gläubigen oftmals das ganze Jahr über bis zum nächsten Fest aufbewahrt wird, etwa als Zeichen der Verbundenheit mit Gott oder um böse Kräfte abzuwehren. Da die Flüsse im Januar in der Regel zugefroren sind, werden große Eislöcher, häufig in Form eines Kreuzes, in die Eisdecke geschnitten. Groß genug, damit man sie auch zum Eisbaden nutzen kann. Priester Uminski, der bis zum vergangenen Jahr an der Moskauer Dreifaltigkeitskirche in Chochli tätig war, erklärt, welche Bedeutung das Eisbad am Tag des Theophaniefestes hat.
Wir sprechen von einer spirituellen Waschung, einem Akt der spirituellen Reinigung. Dieser Akt wurde schließlich auch zu einem der Sakramente unserer Kirche, nämlich zum Sakrament der Beichte, wenn ein Mensch seine aufrichtige und tiefe Reue vor Gott zum Ausdruck bringt, um sein Leben zu ändern und ein anderes Wesen, ein anderer Mensch zu werden.
Das Bad im eiskalten Wasser soll also von allen Sünden befreien. Diese Gelegenheit wird von vielen Gläubigen genutzt. An den Eislöchern bilden sich oft lange Schlangen. Junge und Alte, Männer und Frauen gehören zu den Hartgesottenen, die sich dieses Ritual nicht entgehen lassen. Dreimal muss man mit dem Kopf ganz untertauchen. Die Arme werden dabei vor dem Oberkörper gekreuzt. Das russische Staatsfernsehen berichtete im vergangenen Jahr vom Eisbaden aus Wolgograd. Dampfend, noch in Badehose oder im Badeanzug, war vielen das Glücksgefühl danach deutlich anzumerken.
Ich mache das nicht zum ersten Mal. Das ist schon das 9. Jahr in Folge. Es ist so gut, als ob mir eine Last von den Schultern genommen worden wäre. Es ist ein spiritueller Impuls. Ich will das. Ich mag diesen Kälteschock für den Körper. Das ist ein Segen. Das sind Emotionen, Endorphine.
Oftmals beginnt das Eisbaden bereits in der Nacht zum Theophaniefest. Diejenigen, die es ganz genau nehmen, versuchen um Punkt Mitternacht in die eiskalten Fluten zu steigen, wobei der Zeitpunkt eigentlich nicht so wichtig ist. Mancherorts stehen Rettungskräfte an den Eislöchern, nur für alle Fälle. Bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Störungen können ernsthafte Probleme auftauchen. Ansonsten wird dem Eisbad nachgesagt, es stärke das Immunsystem. Auch Präsident Putin gehört angeblich zu den ganz Harten, der den Gang in die eiskalten Fluten nicht scheut. Über seinen Sprecher Peskow ließ er 2023 mitteilen:
Der Präsident nahm am Eisbaden zum Theophaniefest teil. Er tat das in der Region Moskau. Dieses Mal gibt es kein Video- oder Fotomaterial. Wir berichten nur, dass er der Tradition gefolgt ist.
Wobei sich die Frage stellt, ob er aus sportlichem Ehrgeiz teilnahm oder um die Vergebung seiner Sünden zu bitten.
Stefan Lag war dabei beim Eisbaden anlässlich des orthodoxen Theophaniefestes in Russland. Und damit sind wir schon am Ende unserer Sendung Religion und Welt hier auf SR Kultur. Ich bin Sarah Sasso und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.